Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir ist André.
Moin moin.
Und wir berichten euch heute wieder von unseren Erlebnissen auf dem Fantasy Filmfest 2021 im Hamburger Savoy Kino. Und zwar haben wir Tag 3 hinter uns gebracht gestern, André, und es sind wieder einige Dinge geschehen. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich offiziell Beschwerde einreichen beim Hamburger HVV, also beim Nahverkehr. Denn ich finde, ich bin gespannt, was du dazu sagst, es kann nicht sein, dass wenn man an einem Montagabend, das war vorgestern, um 0.30 Uhr oder so, irgendwo rauskommt, meinetwegen aus der Kneipe, aus dem Kino, aus irgendwo und nach Hause will, dass es dann einem nicht so einfach möglich gemacht wird, wie es eigentlich sein sollte, in einer Metropole. Also wir hatten ja beide Schwierigkeiten, irgendwie ins Bett zu kommen, sage ich mal, am Montag. Und das, obwohl es ja noch relativ früh war, ne?
Ja, ich musste mir ein Taxi holen auch, sonst hätte ich irgendwie noch 35 Minuten warten müssen. Das klingt jetzt sehr, natürlich sehr snobby, ja, aber wirklich. Wir reden halt davon, 12:30 nachts, du willst nach Hause und normal, wir reden auch von der Metropole. Metropole ist nicht nur schön, sondern nachts sind da auch manchmal ganz schön obskure Gestalten unterwegs. Und dann möchte man eigentlich nicht unbedingt noch irgendwo in der Nähe vom Bahnhof 35 Minuten im Dunkeln rumstehen. Und von daher habe ich mir dann ein Taxi geschnappt für 10 Euro. Aber ja, bin ich ganz bei dir. Es ist immer wieder erstaunlich. Sobald irgendwie quasi die Mitternachtsschranke die Uhr quasi überschritten hat, ist wirklich, es ist rum. So, da ist dann Bus und Bahn schon echt eine Schwierigkeit. Und bei mir ist es ja eh nochmal anders, wenn ich normalerweise, ich wohne ja nicht mehr in Hamburg. Ich habe natürlich eh nochmal eine höhere Hürde, dann auch wirklich wegzukommen. Aber selbst in Hamburg wirklich es nicht zu schaffen, irgendwie eine Busstrecke von vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten zu überbrücken, noch um 12:30 ohne Probleme, das ist echt schon irgendwie ein bisschen schwach, muss ich auch sagen, ja.
Ja, das war wirklich grausam. Also ich habe irgendwie noch die letzte Bahn noch bekommen. Aber die hat dann auf halber Strecke Schluss gemacht und hat einen dann rausgeworfen, also jetzt nicht auf den Gleisen rausgeworfen, aber am Bahnhof, bevor ich aussteigen musste.
Einen Halt zu früh.
Genau. Ja. Und da bin ich dann ausgestiegen und dann auf einmal drohte an meinen beiden, wow, das klingt heute alles so super privilegiert, an meinen beiden Handys drohte der Akku auszufallen. Und dann dachte ich so, okay, das wird jetzt schwierig, hier noch groß die App zu benutzen. Und Taxi könnte auch schwierig werden, FreeNow, weil die auch ganz schön viel
Akku zieht.
Und dann dachte ich so, okay, da war noch eine andere Frau mit mir in dieser letzten U-Bahn, also quasi fast schon ein bisschen wie mit einer Meat Train. Und fragt sich nur, ob für sie oder für mich. Und dann war dann ein Taxi und ich dachte so, ja, okay, gehe ich nochmal schnell gucken, ob hier irgendwo ein Bus fährt. Und da, wo ich ausgestiegen bin, da gibt es halt 6 verschiedene Bushaltestellen und du musst dir die erstmal raussuchen, wenn du halt nicht gerade in der App gucken kannst, wo was fährt. Und dann dachte ich so, nee, finde ich nicht, fahre ich jetzt mit dem Taxi. Dann hat natürlich sie genau das Taxi genommen vor mir, das Einzige, was da weit unten stand. Und dann irgendwann eine halbe, dreiviertel Stunde später fuhr dann irgendwann noch so ein Nachtbus, aber das war eine Strecke von wirklich die... fährst du, also für die braucht man normalerweise 4,5 Minuten ungefähr und ich habe dann wieder eine Viertelstunde gebraucht dafür, mitten in der Nacht und Hamburg kann wirklich, wie du schon sagst, in der Montagnacht schon sehr düster und dunkel und auch manchmal auch gruselig sein, weil dann eben auch meistens nur die Gestalten rumrennen, die meistens nicht mit dir einen netten Schnack haben wollen, also naja, das ist ausbaufähig, sage ich mal, dafür und eine Monatskarte, also ich bezahle über 80 Euro dafür, also
ja.
Kann man auch mal was Gutes mit anfangen mit dem Geld.
Das kann man euch mal sagen. Und ich meine, wir haben ja auch, also im Savoy, war ja, also im Kino auf dem Filmfest, war ja der letzte Film an diesem besagten Abend am Montag, Hunter x Hunter. Und das Filmfest meinte ich auch extra schon, wir wollen echt pünktlich anfangen, damit auch alle noch schön nach Hause kommen, weil wohl auch tatsächlich sich andere Festivalbesucher nicht beschwert, aber die meinten so, ey, hier letzter Film und so, das ist echt spät, ich komme das nicht mehr gut weg, ne? Fängt ja auch wirklich pünktlich an, wurde wohl sehr viel gefragt. Also es ist halt wirklich ein Problem scheinbar, dass selbst in Hamburg unter der Woche dann ab einer gewissen Uhrzeit es dir sehr schwer ermöglicht wird, irgendwie gut nach Hause zu kommen. Ja,
ja, finde ich, kann auch nicht sein, dass irgendwie so ein Nachtbus irgendwie nur alle Stunde dann irgendwie fährt oder sowas. Wie gesagt, ich bin ja da noch in der privilegierten Situation, Mann zu sein, der da nachts umher irrt. Aber da war, wie gesagt, die eine Frau noch in der U-Bahn, die auch dann eben verwirrt war, dass sie nicht durchfahren konnte zu ihrer Station und die das teure Taxi nehmen musste. Und es kann halt nicht sein, dass da irgendwie Frauen da nachts stundenlang irgendwo draußen rumstehen müssen, um irgendwie nach Hause sicher zu kommen. Also da ist Nachholbedarf. Hausaufgaben erledigen, bitte. So, dann wollte ich noch erwähnen, mein Highlight des Festivals war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich sag mal so, dass ich auf Toilette stand neben einem Schlagzeuger einer berühmten, der vielleicht berühmtesten, bekanntesten deutschen Punkrock-Band. Das muss ich sagen, war eines meiner Highlights.
Die Toten Hosen.
Nein.
Nein. Ja, der gute Mann, den du meinst, der ist eigentlich immer da, auch zum Filmfest sehe ich den eigentlich jedes Jahr, Stammgast, und ich meine, ist ja auch bekennender Horrorfan, das wundert mich wenig, aber ja, da hat's natürlich dann einen kleinen Magic Moment auf dem Klo.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich Fan.
Jetzt bist du Fan. Vorher nicht, aber jetzt.
Ja. So, was haben wir noch Neues? Wir wollten einmal kurz Danke sagen bei euch, dass ihr auch zwar recht schüchtern, aber dann doch auch in gewisser Anzahl zu unserem Stand kommt hier im Hamburger Savoy Kino. Es macht sehr viel Spaß, mit euch über die Filme zu reden, über den Podcast zu reden und einfach ein bisschen mit euch zu interagieren. Also macht ruhig weiter so, habt keine Scheu. Zumindest nicht bei anderen, bei mir schon. Das merkt ihr bei mir, ich hole dann irgendwann mein Handy aus der Tasche, wenn ich keine Lust mehr habe, dann erkennt ihr das.
Deine zwei Handys.
Ja, eins
und
von beiden.
Und du guckst wiederholt auf deine Rolex, weil die zeitlich rum ist.
Ja. dann noch ein Hinweis, ganz wichtig an dieser Stelle, es laufen ja noch einige wirklich super, super tolle Filme auf dem Filmfest und Filme, die ihr so hier bei uns auch garantiert nicht mehr im Kino sehen werdet. Und da gibt's noch Karten für, und da appelliere ich jetzt: Holt euch diese Karten. Also wir haben allein am Freitag läuft Raging Fire. Das ist der zweiterfolgreichste, gut, damals, als wir es angekündigt haben, war es doch der erfolgreichste Film des Jahres, es ist nur noch der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Super krachender Actionfilm aus Hongkong beziehungsweise aus China mit Donnie Yen. Das ist ein absoluter Kracher. Der wurde jetzt nur noch überholt von einem anderen chinesischen Kracher. Also müsst ihr euch ansehen, unbedingt. Da gibt es noch ein paar.
Uhr.
Ja, 18 Uhr, da gibt es noch ein paar Karten für perfekte Kinozeit. Samstag gibt es auch noch ein paar Karten für The Sadness. Das kann sein, dass es das erste und letzte Mal sein wird, dass ihr den hier in Hamburg in einem Kino sehen könnt. Und auch Sonntag, auch wenn das Promomaterial zu dem Film vielleicht jetzt nicht so vielversprechend aussieht, das liegt einfach daran, dass es kein besseres gibt, weil der Film hat noch keinen richtigen Trailer, der hat noch nicht so viele Stills oder Fotos vom Set oder vom Dreh oder beziehungsweise vom Film selbst, und es gibt auch kein schönes Kinoposter, aber Silent Night, das ist der Abschlussfilm mit Keira Knightley, den solltet ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Da gibt es sogar noch einen ganzen Haufen Karten. Also gönnt euch das mal. Nicht immer nur die großen Blockbuster im Kino angucken, auch mal hier vorbeikommen. Und zur Not gibt's, wenn das ein Anreiz für euch ist, wir haben Visitenkarten von Devils and Demons, und da verewigen wir uns auch drauf, wenn ihr euch Karten holt für diese Filme, die hier noch sind. Und Samstag, noch der Hinweis, ist auch noch ein Stargast vor Ort, Conor McMahon. Das ist der Regisseur von Stitches, den kennt ihr vielleicht noch, den Film mit dem Mörderclown, der nicht S heißt.
Der andere.
Und der macht dort ein Q&A, und ihr habt da bestimmt auch die Möglichkeit, ein bisschen mit dem zu quatschen, euch ein Autogramm zu holen oder ein Foto mit dem zu machen. Denn der präsentiert seinen neuen Film Let the Wrong One In dort. Kommen wir aber zum Programm von gestern, André, das ja wieder sehr bunt war, sehr horrorlastig. Nein, Spaß, natürlich nicht. wir haben ja auch nicht jetzt alles nochmal gesehen, weil wir auch im Vorfeld schon ein bisschen was gesehen hatten. Zum Beispiel The Spine of Night hattest du ja im Vorfeld schon gesehen, haben wir auch schon drüber gequatscht. Kannst du nochmal ganz grob zusammenfassen, was das nochmal für ein Film war, vielleicht in zwei, drei Sätzen?
Ja, das ist dieser Animationsfilm im Stile dieser 80s Formate, wie zum Beispiel Heavy Metal damals, also so ein bisschen auch wie so die frühen Conan Dinge, also so eine sehr eigenwillige Animationsstil, den muss man ein bisschen mögen, sehr oldschool, ja, die Animationen sind ein bisschen abgehakt, es wirkt halt wirklich wie so alte Comic Romane und halt weniger wie aktuelle, also es ist kein Anime oder so, ne, also ein ganz eigener Animationsstil, und erzählt eine Geschichte über so ein bisschen so eine Hexenkönigin, die sich auflehnt gegen, beziehungsweise die hat so ein Waldvolk und die lehnt sich auf gegen die Unterdrückung durch eine andere Streitmacht, die eben die Lande vereinnahmt, und zudem gibt es viele Dialoge mit ihr, mit einem ja, so ein Wächter, ein bisschen wie bei 300, wer ihn gesehen hat. Und so ähnlich ist der Typ halt hier auch, der lebt auf so einem Berg und kann halt so quasi die Zukunft der Lande hervorsehen und wacht halt über alles so ein bisschen. So kann man sich das vorstellen. Und der, sag ich mal, der eine Part des Films besteht aus einem Dialog zwischen den beiden, wie die halt quasi über die Jahrhunderte reden und Mächteverteilung und bla, ganz viel hochgestochenes Geschwafel. Das ist der nicht so geile Part des Films, weil das teilweise wirklich sehr, 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 sehr dröge ist und sich extrem zieht. Auf der anderen Seite hast du aber eben sehr viel Gemetzel, nämlich die ganzen Schlachten, die sie schlägt. Und da werden halt wirklich 300 Köpfe abgehackt im Film. Da werden Leute ausgeweidet am laufenden Band. Extrem brutal, extrem blutig. Aber eben verliert leider immer wieder dadurch, dass er diese sehr, sehr, sehr exorbitant ausgewalzten Dialogszenen zwischen den beiden auf diesem Berg hat. Und dann ist es der Film leider in seinem ganzen blutigen Fantasy-Epos doch auch schon ganz schön spirituell verschwurbelt. Und das zieht ihn immer wieder raus. Der dauert wirklich knapp 90 Minuten. Das müsste ein richtig knackiges Ding sein. Aber der fühlt sich an, das sagt auch gestern ein lieber Hörer hier, der auch eine Dauerkarte auf dem Filmfest hat, mit ihm gestern drüber geschnackt, hat ihn gestern dann im Kino auch zum ersten Mal gesehen, hat genau das Gleiche gesagt. Der fühlt sich an wie 3 Stunden, obwohl er 90 Minuten geht. Und du guckst auf die Uhr bei einem 90-Minuten-Film, weil er einfach nicht aufhört. Und das ist leider schade. Von daher, wer auf dieses Stil steht, der kann mal reingucken, wenn er vielleicht dann irgendwie mal im Heimkino irgendwann erscheint oder auf dem Streaming-Portal. Aber eine große Empfehlung ist es leider echt nicht. Und ich habe mir dann noch gestern nicht nochmal angeguckt, weil das eine Mal, muss ich sagen, hat leider gereicht.
Ja, dann haben wir The Boy Behind the Door gesehen. Das ist ja ein Film, der von David Charbonnier und von Justin Powell ist. Die haben hier einen Horrorfilm mit Kindern quasi gedreht. Das ist ja natürlich immer ein besonders, meistens intensives Thema. Und hier
hast du Horror gesagt?
Ja, in diesem Fall tatsächlich auch Horror. Und hier geht es um die beiden Freunde Bobby und Kevin, die eigentlich zum Baseballtraining wollen, die aber stattdessen gefesselt in einem stickigen Kofferraum aufwachen und anschließend dann später in einem alten Haus dort gruselt ist. Und einer der Jungs kann sich befreien und will eigentlich auch flüchten, aber dann fällt ihm ein, dass er seinen besten Freund natürlich nicht im Stich lassen kann. Und dann geht er zurück in das Haus und versucht, diesen zu befreien. Und was dann passiert, das müsst ihr euch dann schon selbst ansehen. So tief wollen wir jetzt nicht reingehen. Ich muss sagen, dass der schon auch intensiv war. Es ist ja schon, wie gesagt, ein Film mit Kindern kann natürlich zum einen entweder sehr nervig sein, je nachdem wie er angelegt ist, aber er kann natürlich auch sehr spannend sein. Und ich fand schon, dass The Boy Behind the Door sehr intensiv ist, was das angeht, weil er auch eine sehr düstere Atmosphäre hat und gleichzeitig hat auch ein relativ hohes Tempo. Also ist auch sehr knackig intensiert, sehr schon inszeniert und sehr dynamisch. Und ich glaube, das ist ein Film, der auch aufgrund seines Twists empfehlenswert ist für das, sag ich mal, normale Horrorpublikum, was jetzt eben nicht unbedingt 20 Mal hintereinander The Sadness sich am Tag anguckt, sondern einfach einen spannenden, an einigen Stellen durchaus auch gruseligen Horrorfilm sehen will, der jetzt aber nicht so grenzüberschreitend ist, sondern einfach der seine Stärke aus der Atmosphäre und der Intensität herauszieht. Von daher fand ich den eigentlich ja doch ganz gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Horror-Thriller, würde ich mal sagen. Es ist halt so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Don't Breathe, nur ohne Blinde. Also es ist halt, man jagt sich durchs Haus, die Kids, also ein Junge ist halt der besagte Boy Behind the Door, der kommt halt nicht raus, der andere, sein bester Kumpel, es geht halt auch viel um Freundschaft, ne? Ja. Weil der eine Junge könnte halt abhauen, der tut's aber nicht, weil er eben seinen besten Freund nicht zurücklassen will, was an sich schon mal eine süße Prämisse ist einfach. Er will ihn halt unbedingt retten aus dieser Situation. Dann wird halt einfach sich viel durch ein Haus gejagt. Ne? Das ist halt wieder ein limitiertes Setting, auch wenn das Haus relativ groß ist, aber der Film muss halt damit spielen, dass man eben viele Locations auch oft sieht und dass sich ein bisschen im Kreis dreht. Ich fand ihn auch spannend, ich fand die Kids gut, daran hapert es ja auch dann oft bei so Filmen, die auf Kids-Darstellern stützen. Aber das funktioniert, die beiden machen das gut und sind auch sympathisch und hat ein paar Härten, ist unangenehm und gibt auch die ein oder andere kleine Überraschung im Film. Was mich am meisten an dem Film wirklich ein bisschen gestört hat, ist also letzten Endes, der traut sich zu wenig, finde ich. Der spielt diese ganze Geschichte so safe, dass man sie danach auch wirklich wieder vergisst, leider. Es ist so ein einmal angucken, war okay und dann ist aber auch weg. Und der Film schafft es nicht, dass der Eindruck hinterlässt. Und das ist bei einem Plot, der um Kindesentführung geht und Schlimmeres. Also es wird in dem Film halt nichts gezeigt explizit, aber man weiß schon, was die eigentlich mit den Kindern vorhaben. Ja? Also der Film, wenn ich da an sowas eben denke, wir hatten ihn ja auch im Podcast, wenn ich an 8mm oder sowas denke, die zeigen ja auch nicht explizit alles und viel. Aber es reicht, dass du die Vorstellung hast. Und so ein 8mm schafft es dir halt, so eine dreckige Atmosphäre auch noch dem Ganzen zu präsentieren, dass du dich danach einfach nur waschen willst. So. Und das macht The Boy Behind the Door überhaupt nicht. Also der hat eine krasse Thematik, wo es halt um Kindesentführung, Kindesmissbrauch geht letzten Endes. Und nach dem Film dachte ich mir halt so, ja okay, ich habe jetzt irgendwie so ein, ich habe ihn so ein Dark Goonies genannt. Der hat fast so eine Abenteueratmosphäre aber der hat keine Wirkung. Ich dachte die ganze Zeit, ich müsste mich bei der Thematik doch irgendwie schlecht fühlen oder es müsste mir alles zusammenziehen, wenn ich daran denke, an die Situation. Und man sieht ja dann auch irgendwie ein paar Fotos, die dann von dem einen Jungen gemacht wurden und sowas. Das müsste so unangenehm sein, aber der Film hat irgendwie so eine Horror-Abenteuer-Stimmung. Und zudem, Mini-Spoiler, er spielt sich auch relativ gediegen aus, sag ich mal, ohne jetzt auf Details einzugehen. Auch da, der Film hätte mutiger sein müssen. Der hätte echt auch so einen richtigen Impact haben können, so einen richtigen Schlag in die Magengrube versetzen können, aber es macht er nicht. Es ist deswegen, wie du gerade sagst, es ist wirklich ein Horrorfilm für wirklich das Netflix-Publikum, sag ich jetzt mal, ne? Da kann man sich ein bisschen gruseln, aber man ist es nicht zu schlimm und danach kann man wieder rausgehen und ist fein raus und macht Credits laufen. Man denkt sich, ja, okay, cool, nett, Ende. Aber der hat halt keinerlei Nachwirkungen und dadurch, dass er sich halt nichts traut, macht ihn das halt leider sehr vergessenswert.
Ja, und wie das Publikum den Film im Hamburger Savoy fand, das könnt ihr jetzt hören.
Sehr gut, sehr spannend, überraschend. Ende war so ein bisschen okay. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man nicht so konsequent ist und ich sag mal so relativ einfallslos beendet. Also quasi ein Film hätte man quasi vielleicht ein bisschen geschickter machen können als irgendwie, so wie immer. Aber ansonsten sehr gute Ideen hatte der Film. Es war eine gute Wende, also die überraschend war. Kids war sehr gut. Ja, also manchmal so, erst hatte ich gedacht, okay, der Protagonist, der hauptsächlich da war, um den anderen zu retten, mehr oder weniger, hat ein bisschen blöd gehandelt, aber dann dachte ich so, ja, weil das sind ja eigentlich auch Kids. So, würde ich jetzt auch so handeln, aber haben die geil gemacht. Also man hat ja sonst meistens immer so das Gefühl, so bei so Kids, ein bisschen drüber, aber fand ich gut. Fand ich glaubwürdig, ja, tatsächlich. Also so, wie gesagt, was ich schon meinte, so ein bisschen blöd gehandelt teilweise, aber dann gedacht so, okay, die sind ja halt auch 13, 14 oder was sie auch immer da spielen. Und in so einer Extremsituation so zu handeln, war schon irgendwie halt cool. Also er war sehr erfrischend. Das ist, glaube ich, das passende Wort. Er war sehr erfrischend.
Auch so viele Spannungsmomente auf jeden Fall. Also ich fand es teilweise ein bisschen traurig, weil es gibt ja wirklich solche Fälle, wo kleine Jungs oder Kinder entführt und missbraucht werden. Das wurde ja auch thematisiert dann in dem Film. Da war ja auch so eine Videokamera aufgebaut in diesem einen Raum da oben. Das war schon so ein bisschen morbide, aber ansonsten eher spannend und sehr unterhaltsam beziehungsweise einfach aufregend, den Film zu schauen.
Ja, die beiden haben ja auch schon 9 Filme am Start noch oder einen weiteren Film am Start. The Gin heißt der und ist tatsächlich auch wieder ein Film mit einem Kind in der Hauptrolle und geht auch wieder in die Horror-Fantasy-Richtung. Den würde ich mir natürlich dann auch bei Zeit nochmal ansehen.
Den habe ich auch schon hier tatsächlich. Bin auch mal gespannt drauf, ja.
Dann haben wir uns vermutlich, da bin ich mir ziemlich sicher, eines der ganz großen Highlights des Festivals und vielleicht sogar der letzten Film-Kinojahre angesehen, nämlich den japanischen Zeitreisefilm Beyond the Infinite 2 Minutes. Und jetzt fangen wir doch hier erstmal mit den Stimmen des Publikums an. Da bin ich auch sehr gespannt, oder ihr solltet gespannt sein, was das Publikum zu diesem Film zu sagen hat, ehe ihr unsere Meinung zu hören bekommt.
Also ich fand diesen Film sehr faszinierend. Am Anfang war ich ein bisschen eingeschüchtert von den Untertiteln, aber es war gar kein Problem. Ich bin sehr begeistert und ich würde den gerne auch nochmal sehen, weil ich finde, dass man auf so kleine Details nochmal im zweiten Gang vielleicht noch mehr achtet oder irgendwas, was einem dann noch mehr auffällt. Insgesamt Daumen nach oben.
Ich fand ihn sehr, sehr cool. Was beeinflusst eigentlich was? Die Zukunft, die Vergangenheit oder die Vergangenheit, die Zukunft? Nee, es ist wirklich eine kleine Perle, die zeigt, dass man keine großen Schauspieler oder Kamera oder irgendwas braucht, sondern einfach nur eine coole Idee, an der man festhält.
Dass man nicht viel Budget braucht, um einen tollen kleinen Film zu machen. Ich habe, glaube ich, keine Schnitte gesehen, aber es war, glaube ich, kein echter One-Shot. Aber das war toll umgesetzt. Also man hat es halt nicht gemerkt und ich habe auch nicht die ganze Zeit drauf geachtet. Aber war sehr, sehr schön. Also hat Spaß gemacht, ja.
Er war sehr kurzweilig, es hat mir gefallen. Ich wusste gar nichts vorher über den Film. Ich wusste nicht mal, dass es ein Zeitreisefilm war und ich fand die Idee sehr cool. Also mit diesen 2 Minuten in der Zukunft, also auch die Idee, was bringt das überhaupt, 2 Minuten. Ja, aber die ist mir tatsächlich erst später aufgefallen, als ich irgendwann überlegt habe, Moment, gab es irgendwie mal einen Schnitt, habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen und dann habe ich auch drauf geachtet und ja, ist nicht so richtig, nicht richtig mitbekommen tatsächlich, ja.
Sehr entertaining. Also hat total Spaß gemacht. Ich bin ohne Erwartung reingegangen und ich habe mir die Zusammenfassung einmal kurz durchgelesen.
Was hat dich am meisten begeistert?
Dass eigentlich durchgehend Dialog war und dass es überraschend sehr lustig war. Ich glaube, dass sie auch total darauf geachtet haben, dass so wirklich 2 Minuten vergangen sind, wenn sie gesagt haben, dass 2 Minuten vergehen. Also das ist mir irgendwann in der Mitte aufgefallen, dass sie da, glaube ich, auch echt drauf geachtet haben. Das fand ich super cool.
Ja, André, Beyond the Infinite 2 Minutes, um es mal runterzubrechen, ist letztendlich ja ich würde sagen, ein auf Film gebanntes Theaterstück. Also es würde genauso gut irgendwie, na gut, technisch wäre es ein bisschen schwierig umzusetzen, aber es fühlte sich so an wie ein Stück, was man problemlos eben auch im Theater inszenieren könnte. Ein Kaffeebesitzer in Japan stellt fest, dass sein Fernseher in seiner Wohnung quasi ein Portal in die Zukunft ist, aber eben nicht jetzt irgendwie 100 Jahre oder 200 Jahre, sondern in 2 Minuten. Und es kommen immer wieder andere Leute und neue Leute in die Szenerie dazu, die dieses Mysterium auch entdecken. Und die nutzen die Leute das dann für allerhand Schabernack und natürlich auch für ein paar kreative Einfälle, aber vor allem für Schabernack. Und dann, ja, wie sagt man, out of control geht das Ganze nicht am Ende. So krass ist es nicht, aber es geht schon in Richtung, die man vielleicht am Anfang nicht vorhersehen kann. Und da muss ich sagen, also das war von der ersten bis zur letzten Sekunde, war das ein absoluter Kracher für mich. Also es war so fantastisch, ich habe so viel gelacht. Ja, sogar noch deutlich mehr als bei Bloody Oranges, ne? Und also das ist mein Comedy-Festival hier. Das
werden diese Filme. Ja, merkst schon. Ja. So viel hast du in einer Woche noch nie in deinem Leben gelacht.
Vielleicht ist auch meine Lachwoche die einzige im Jahr.
Eigentlich falsches Festival dafür, aber ist auch schön.
Ja. Das ist ein Film, der so voller kreativer Ideen steckt. Der hat so viel Situationskomik, wo man wirklich pausenlos lachen kann. Du hast einfach diese Freude, gemeinsam etwas Kreatives zu schaffen, merkst du allen Beteiligten sofort an. Da laufen ja am Ende auch noch so ein paar Making-of-Clips sozusagen, dass sie das Ganze auch mit einem iPhone gedreht haben, den ganzen Film. Dass sie auch, es ist ja so aufgebaut wie so ein One-Shot, also es ist ja kein One-Shot, also ich habe 6 Cuts gezählt, also es können vielleicht auch einer weniger oder einer mehr gewesen sein, aber ja,
man merkt, wo die Schnittpunkte sind, ja. Aber sie sind gut kaschiert.
Genau, und 6 Schnitte sind für diese Art Film, also wenn ihr den gesehen habt, dann wisst ihr, was wir meinen, sind trotzdem noch extrem wenig, also das ist trotzdem extrem viel, was da in Plansequenzen abgelaufen ist und so weiter, das ist fantastisch und dieses ganze Theaterensemble, die haben so eine perfekte Harmonie miteinander, das ist Wahnsinn, weil auch, glaube ich, sehr viel eben, wie ich schon sagte, Situationskomik bei ist bestimmt auch ein bisschen was improvisiert und so weiter. Und das ist irre sympathisch und wie sie diese Story aufbauen einfach, das ist halt so lustig auch, mit den 2 Minuten und sie versuchen es dann immer zeitlich zu verlängern, sie versuchen, du denkst auch so, das ist halt so dieses Normale, du denkst, oh krass, wir können in die Zukunft sehen, wir können Zeitreise machen und was machen wir? Ja, ich kann dir sagen, also das Zukunfts-Ich sagt, ich kann dir sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu einem Spielautomaten zu gehen, um dein Lieblingsspielzeug rauszuziehen und solche banalen Sachen passieren dann da quasi und das ist einfach fantastisch, vor allem weil der Film auch genau weiß, wo seine Grenzen sind, also wo könnte die Geschichte zu abstrus werden, das ist dann der Höhepunkt, damit hört es auf sozusagen oder wann könnten die Zuschauer eventuell genervt sein davon, die ein oder andere Sequenz mehrfach zu sehen oder immer und immer wieder zu sehen und auch da weiß der Film, wann der richtige Schlusspunkt ist nach 70 Minuten und das ist, also den Film muss man gesehen haben, deswegen gleich, ich weiß, wir machen jetzt hier ja auch Coverage und Berichterstattung fürs Fantasy Filmfest, aber die Leute, die den Podcast jetzt hören und nicht im Kino waren, können den Film halt nicht sehen mehr im Kino, also der läuft auch aktuell, könnt ihr euch den ausleihen auf der Seite vom Japan Filmfestival, da kann man den für 5 € oder so ausleihen, macht das. Der Film ist fantastisch. Und
ich glaube, bei der Nippon Connection auch, oder?
Vielleicht meinte ich auch die Nippon Connection, ja, genau.
Ich glaube, du meinst die Nippon.
Ja,
dann die Weil Nippon. Die haben ja gerade ein Replay,
das ja, ist ja auch
mal
genau.
von ihrem Frühlingsfestival, genau.
Genau, also da nachgucken, André, das war fantastisch.
Gibt's aber auch
nicht zu viel versprochen.
Wer bei, also an unsere physischen Sammler, wer aus UK auch gern bestellt, auch wenn es aktuell leider schwierig ist wegen Brexit, hier Third Window Films, die haben den, die auch hier zum Beispiel One Cut of the Dead hier auch rausgebracht haben, ja. Der ja ähnlich vom Filmmaking ist, die haben den schon auf Blu-ray auch raus. Also wer dann eine UK Blu-ray haben will, kann auch da schon zugreifen, aber ich bin mir sehr sicher, dass der auch, ich weiß gar nicht, hat er schon einen Verleih bei uns in Deutschland bekommen?
Nee, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber es klingt so nach einem Rapid-Eye-Film irgendwie. Rapid-Eye
ja, der kommt auf jeden Fall, weil er wird mit Preisen überschüttet. Ich bin mir auch, der war halt hier auf dem Filmfest jetzt ja auch im Fresh Blood Award. Also es ist ja eines Publikums, abstimmen.
Ich bin mir sicher, dass er den gewinnt.
Preis hier beim Filmfest und da war Beyond Infinite 2 Minutes drin und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass dass ihr den gewinnen wird, weil ihr habt ja eben auch bei den Stimmen jetzt bei uns von den Impressionen gehört aus dem Publikum, aber ich glaube, es waren alle begeistert. Der Saal war fast ausverkauft und hab da keinerlei schiefe Miene gesehen vor und nach dem Film. Also da waren alle wirklich hellauf begeistert. Und es ist, wie Chris sagt, es ist einfach ein grundsympathischer Film. Ein Film, der auch halt beweist, das haben ja auch viele gesagt, dass man ja sieht, man braucht nicht viel Budget und viel Aufwand, um einen guten, unterhaltsamen Film zu machen, ja, mit minimalen Mitteln, aber einfach maximaler Kreativität. Man sieht ja dann im Abspann noch, laufen noch hier und da so kleine Making-of-Bilder, wo man halt wirklich sieht, wie sie da wirklich wie an so einer Tafel das ganze, den ganzen Film so als Konstrukt aufgezeichnet haben, ne, so mit Formeln, und dann siehst du quasi, wie sie die Szenen mit dem Phone halt, mit dem Timer mitstoppen, ne, ob das wirklich genau hinkommt, ja. Weil die mussten, der ganze Film basiert ja auf eben Zeitmessung, dass es immer auch wirklich klappt, dass es immer 2 Minuten wirklich sind und so weiter. Also es ist ja super aufwendig, dieses ganze Timing so hinzubekommen, und dann eben, wie Chris schon sagt, auch eben als One-Shot. Also der Aufwand, der in diesem Film steckt, der ist maßlos. Und dazu kommt auch noch, das ist ein Regiedebüt. Das ist der erste Film dieses Regisseurs, Junta Yamaguchi, und dann direkt so ein Brett hier abliefern mit so einem Aufwand, aber trotzdem, wie gesagt, so minimalen Mitteln und so einer coolen Crew. Also der Film ist wirklich pure, pure Spielfreude. Und ich habe jetzt zum dritten Mal schon gesehen inzwischen. Und der wird bei jedem Mal nur besser, weil dir jedes Mal wieder neue Details auffallen. Und auch wenn du weißt, wie was passiert, das ist so sympathisch, das ist so lustig. Es ist so geil gemacht, und ich habe beim dritten Mal einfach wieder gestaunt, wie sie es hinkriegen, das so geil zu timen. Und vor allem ja auch, dass die eben, ja, klar, du siehst halt viele Szenen doppelt, weil das die Prämisse des Films halt ist, ne? Dass sie sprechen halt Sachen im Fernseher, und dann sieht man sie später wieder auf dem Fernseher, weil sie halt ja in die Zukunft gesprochen haben. Aber wie cool sie das dann auch wirklich, sie müssen das ja auch immer wieder nachspielen. Also sie müssen das einmal in den Fernseher sprechen, und dann müssen sie die Szene ja nochmal live machen, damit es dann den Effekt kriegt. Und wie gut das ist, wie authentisch die sind, wie die das hinkriegen, dass die das wirklich 1:1 wieder genau in dem Timing immer wieder spielen können, sodass diese Zeitschleife eben entsteht. Das ist so krass gemacht, also absoluten Respekt vor diesem Film einfach. Das ist wirklich ein Aufwand, das macht sich, so eine Mühe macht sich kaum jemand. Und dann direkt hier als Debüt, also Wahnsinn, ja.
Und dazu noch vielleicht die schönste Liebesgeschichte des Jahres.
Genau, denn letzten Endes ist der Film eine Liebesgeschichte, nämlich die komplizierteste, glaube ich, die jemals geschrieben wurde, aber nicht weniger herzlich.
Ja, auf jeden Fall, also den unbedingt, wie gesagt, auf welchem Weg auch immer, entweder bei der Nippon Connection auf Blu-ray aus England oder
warten, bis er bei uns kommt.
Genau. Dann haben wir uns einen weiteren ziemlich emotionalen Film, aber auf der anderen Seite des emotionalen Spektrums angesehen, und zwar den neuen Film mit Nicolas Cage, Pig. Und worum es in dem Film geht und was wir dazu zu sagen haben, hört ihr gleich. Aber zunächst natürlich erst wieder die Reaktionen aus dem Publikum.
Also ich habe vor Urzeiten, der Film war ja schon ein bisschen länger, also es gab ja schon länger Trailer, und ich habe ihn nicht mehr so ganz im Kopf gehabt. Und ich dachte, es wird eher so eine Revenge, also richtige Revenge-Story, John Wick-mäßig. Mehr hatte ich dazu nicht mehr im Kopf, aber es war ja schon ähnlich angehaucht. Ja, aber ich fand, das Konzept war nett. Und ich fand, der Film war eigentlich alles im Allem ganz gut.
Ich habe was ganz anderes erwartet, gerade weil Nicolas Cage schon irgendwie auch eher so die trashigen Filme normalerweise. Aber ja, es war ein wunderschöner Film, wie ich fand.
Also ich hatte Erwartung, dass es so ein bisschen so ein John Wick-Ding wird. Also dass es Schwein gestohlen wird und er dann irgendwie komplett alles zerlegt in Portland. Es war ganz anders, aber eigentlich dadurch umso erfrischender irgendwie. Also ich habe Nicolas Cage brillant, also ich sehr überwältigt. Positiv überrascht. Also ich fand ihn, einfach überragend. Obwohl er so bekannt ist als Schauspieler, habe ich immer nur den Charakter gesehen, so den ganzen Film über. Also es war echt richtig gut.
Tatsächlich, weil es ja ein Nicolas Cage-Film ist, war so ein bisschen die Erwartung, dass es ein bisschen absurd wird, aber es ist einfach nur sehr traurig und sehr schön. Auch Action weiß ich nicht, aber bestimmt was mit fliegenden Messern oder so.
Ja, ganz ähnlich. Also man hat immer so auf den Ausbruch gewartet. Also bis zuletzt hatte ich so das Gefühl. Und es kommt einfach nicht. Und es bleibt sehr schön ruhig. Und das ist eigentlich, das ist so schön, wie es traurig ist. Also der Film war richtig gut.
Also ich habe mir erwartet, dass es ganz anders wird als Mandy. Und es ist in der Tat sehr erwachsen geworden, sehr ruhig. Aber ich bin trotzdem recht zufrieden mit dem Film. Ein kleines bisschen mehr Dialog oder ein kleines bisschen mehr Spannung vielleicht. Aber ich finde den Film doch sehr befriedigend.
Also tatsächlich habe ich relativ wenig erwartet. Ich bin eigentlich nur in den Film gegangen wegen Nicolas Cage und dachte mir mit einem Schwein, das kann nur episch sein. Aber meine Erwartungen wurden vollkommen erfüllt. Also es ist genau das, was ich sehen wollte. Ich fand es unerwartet tatsächlich, aber eigentlich ganz witzig, weil es auf eine subtile Art und Weise sehr lustig war, dass es gerade so ruhig abgelaufen ist. Ich bin sehr zufrieden, auf jeden Fall.
Ja, André, bevor ich meine Erlebnisse mit dem Film schildere, die ich dir ja im Kinosaal schon, Shame on me, schon mehrfach geschildert hatte, kurz nochmal, magst du nochmal kurz zusammenzufassen, worum es geht und warum du diesen Film so gut findest?
Ja, storymäßig, ich will halt nicht zu viel spoilern, weil bei dem Film tatsächlich ist es auch besser, wenn man nicht so viel weiß, weil der das halt sehr langsam aufbaut. Im Kern geht es um Nicolas Cage, sehr zurückgezogen in einem kleinen Waldstück lebt. Er hat ein Hausschwein, ein Trüffelschwein. Und das wird eines Nachts ihm entführt, denn er sammelt quasi Trüffel und einmal in der Woche kommt ein Typ mit einem fetten, was ist es, ein Jaguar oder was, ein sehr fetter Sportwagen vorbei, gespielt von Alex Wolff aus Hereditary unter anderem, und holt die Trüffel ab, weil davon lebt er quasi. Er verkauft eben Trüffel damit, und er, Alex Wolff, ist eben im Restaurant-Business unterwegs. Und wie gesagt, das Schwein wird eines Nachts entführt durch zwei Personen, Unbekannte, Nicolas Cage wird niedergeschlagen und am nächsten Tag, ja, bricht er auf, um sein Schwein zu suchen. Und das ist eigentlich schon mal die ganze Story, weil mehr sollte man erstmal gar nicht wissen. Es ist also die Journey eines Mannes, der sein Hausschwein wieder haben will, das er einfach sehr liebt.
Das und natürlich ist auch sein Geld. Das süßeste der Welt.
Das ist sehr süß und also nicht nur, dass er damit sein Geld verdient, aber es ist einfach auch sehr süß und er liebt es sehr. Und es ist alles, was er hat, weil er eben sonst da allein zurückgezogen im Wald lebt. Das Schwein ist die einzige Begleitung, die er hat. Und ja, es ist eben diese Reise, das Schwein wiederzufinden. Und ich liebe den Film sehr. Der hat ist nicht perfekt. Er ist halt sehr, sehr ruhig, muss man einfach wissen. Ihr habt es ja auch an den Reaktionen auch hier gehört. Der Film legt halt natürlich falsche Fährten. Und das war sicherlich auch Michael Sarnowskis Beweggrund, da auch Nicolas Cage zu casten, mit Sicherheit. Da, wenn man halt an die Vita der letzten Jahre von Herrn Cage denkt, dann die Story hört, da wird ein Schwein entführt und er will es wiederfinden, dann denken die meisten wahrscheinlich erstmal an Keanu Reeves und seinen Hund, natürlich in John Wick. Deswegen hat der Film ja auch hier schon seinen Meme-Namen bekommen auf diversen Filmportalen, nämlich John Pick. Aber das ist es halt nicht. Es ist kein John Pick. Es ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr ruhiges Drama um die Aufarbeitung von Vergangenem über Familie, über Liebe, über Berufungen und Berufe. Aber das alles wirklich erzählt in sehr ruhigen Dialogen. Und wie gesagt, ich glaube, die Erwartungen können da sehr, sehr spalten. Und wie Chris ja auch eben schon teaserte, seine Miene die erste halbe Stunde war das Gegenteil wie Beyond Infinite Minutes. Da war wenig Freude. Und die erste Frage dann, glaube ich, nach 20 Minuten war, bleibt es so? Und da musste ich dann auch bejahen, denn es bleibt so. Ja, der Film ist wirklich ein ruhiges Drama, darauf muss man sich einlassen, aber ich finde, die Geschichte, die er erzählt und wie er sie erzählt und wie er sie aufbaut und du nach und nach verstehst so, wer ist eigentlich der Charakter von Nicolas Cage? Was hat der für eine Vergangenheit? Warum kennt den scheinbar irgendwie jeder Mensch in, wo spielst du? In Oregon?
Oregon, ja.
Ja, warum kennt den da jeder irgendwie in Portland? Was hat der früher gemacht? Wer ist er eigentlich? Und gleichzeitig eben die Nebencharaktere wie Alex Wolff, die dann auserzählt werden. Was hat der für eine Vergangenheit? Wo sind die Connections und so weiter? Und natürlich, wo ist das Schwein? Ich finde die Story wirklich, wirklich schön und ich finde sie teils herzzerreißend und sehr schön bebildert, gut gespielt. Es ist halt wirklich mal wieder ein Film, wo Nicolas Cage wirklich schauspielert und eben nicht den Rage Cage macht, wo er wirklich mal wieder zeigt, dass er ein ernstzunehmender Schauspieler auch ist, der wirklich viele Emotionen rüberbringen kann. Und deswegen, also ich finde Pick sehr gut. Es ist kein perfekter Film. Er ist sehr langsam, trotz 90 Minuten. Auch hier, er fühlt sich sehr lang an. Aber anders als bei Swine of Night gucke ich hier trotzdem nicht auf die Uhr, weil die Story mich trotzdem genug bei der Stange hält. Aber es ist wirklich ein Film, auf den man sich einlassen muss, der vielleicht hier und da auch vielleicht manche Szenen zu lang mal stehen lässt. Das hätte vielleicht hier und da auch ein bisschen abgekürzt werden können oder noch ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Das will ich gar nicht sagen. Aber im Kern finde ich, Pick ist wirklich ein sehr, sehr rührender, schöner Film.
Für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, zunächst, als würde dir jemand einen großen Sack mit Walnüssen schenken, aber kein Nussknacker. Und das war so ein bisschen so das Gefühl, was ich in der ersten Hälfte des Films hatte. Ich habe versucht, diese Nuss zu knacken, aber sie hat mich irgendwie nicht rangelassen, sozusagen. Und weil ja da auch gerade die Figur Robin eben sehr Ja, da gibt's ja auch, er redet da ja auch, also der Film hat ja eh nicht besonders viele Dialoge, aber am Anfang redet er ja fast gar nicht und dann dachte ich schon, oh, wird das jetzt wieder diese schweigsame Nummer von Cage, haben sie ihm nicht genug Geld gegeben, dass er auch dazu bereit sich erklärt, Dialoge einzusprechen, so wie bei Willy's Wonderland. Und dann habe ich gesagt, so, okay, du kommst jetzt eh nicht raus aus dem Kino, wäre ein bisschen unfair, also bleib ich einfach sitzen und guck mir das an und umso mehr Zeit verging, desto mehr habe ich mich drauf eingelassen und desto mehr hat der Film mich dann emotional dann auch ergriffen, weil nach und nach, wie du schon gesagt hast, wird die Nuss eben geknackt und du erfährst immer mehr und je tiefer wir dann in die Vergangenheit graben der Hauptfigur, desto ja packender wird das Ganze und desto ergreifender wird das Ganze. Ich hatte am Ende, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, hatte ich Tränen in den Augen. Das war so ein Film, so ein Misch aus Feelgood und trotzdem traurig. Also Traurigkeit, die sich am Ende versöhnlich und gut anfühlt sozusagen. Dass man so auch diese Sachen so, das ist so ein Film, wo du am Ende das Leben zu schätzen weißt und das, was du hast im Leben zu schätzen weißt und so weiter. Und ein Film über Vorurteile, vor allem auch eben über Verlust und diese Vergangenheitsbewältigung, aber auch ein Film über Liebe. Und ich fand das auch so gut, dass du am Ende diese Nebenfigur oder diese erst vermeintliche Nebenfigur von Amir hattest. Und dass du irgendwann festgestellt hast, okay, der Film dreht sich fast genauso sehr um ihn, wie eben um Robin, also der von Nicolas Cage gespielt wird, weil da ja eben noch diese Geschichte, sie sind ja beide eng verknüpft mit dem Vater von Amir. Und wie das Verhältnis zwischen Amir und seinem Vater ist, das spielt dann eben auch eine große Rolle bei und kickt dann auch emotional total mit. Und ich fand es halt gut, dass eben, wie du schon gesagt hast, dass eben genau das, was man erwartet, die Rachegeschichte nicht stattfindet, sondern dass dieser Film das versucht eben mit Empathie und mit Liebe zu lösen, die Probleme in diesem Film. Und das war eine total fantastische Botschaft. Und wie es auch schon viele andere Leute überall geschrieben haben, man bekommt total Lust auf Essen, wenn man den Film gesehen hat. Also ist jetzt vielleicht kein Tampopo oder kein, wie ist der Film noch von Ang Lee, Eat, Drink, Man, Woman, sowas, genau. Also war es gar nicht so verkehrt von Ang Lee. Das sind ja auch so Filme, wo man richtig Hunger bekommt beim Gucken und das ist hier auch so ein bisschen ähnlich, weil hier auch so diese Wertschätzung für Essen irgendwie eine Rolle spielt und auch diese Liebe für den Beruf, für diese
wobei da muss ich sagen, also da hätte er für mich sogar noch mehr machen können, sogar stärker. Also es war jetzt kein hier, wie hieß er, von John Favreau.
Achso,
Chef oder was? Wie ist der Chef?
Kiss to Cook hätte ich beinahe gesagt.
Ja doch, der heißt aber doch so ähnlich irgendwie.
Der heißt doch Deutsch schon, ne? Aber
irgendso, ja, auf Deutsch hat er einen anderen Titel als im Original. Auf jeden Fall der, wo er halt auch so Restaurantchef ist und dann so einen Burgerwagen aufmacht, der dann völlig die Decke geht und sowas halt. Dieser Feel-Good-Food-Film. Den habe ich
Chef mal für Schaubefehl. Heißt der
eigentlich, Chef, heißt der, genau, genau, ja.
Aber bei uns heißt der wirklich Kiste Cook, glaube ich, ne?
Kiste Cook, doch, sag ich doch, genau. Dann habe ich mal für Schaubefehl geguckt. Ne? Also da wird hier Essen auch so richtig in Großaufnahmen, ne? So richtig geil angerichtet. Das macht jetzt hier Pick nicht. Also er arbeitet viel mit Essen, es geht viel um Essen und Restaurants, aber die Mahlzeiten selbst stehen jetzt nicht im Kamerafokus. Also deswegen, ich fand jetzt nicht, dass der Film da so den Fokus drauf legt, aber. Das ist ein Teil davon, ja.
Also eher die Leidenschaft dafür, für dieses
Thema. Die Leidenschaft,
Thema.
Genau.
Also dieser Monolog, den er dort zum Beispiel in dem teuren Restaurant führt, zu seinem ehemaligen Angestellten dort, wo er ihm sagt, sag mal, was sind denn eigentlich deine Gründe, warum du damals angefangen hast, deine Überzeugungen und so weiter. Und das das vermittelt der Film einfach so gut. Mhm. Und dann spielt der Film am Ende noch ein schönes Cover von I'm on Fire von Bruce Springsteen und da kamen bei mir dann auch die Tränen. Also voll Empfehlung, das war echt eine Überraschung, muss ich sagen. Also auch selbst wenn es euch so geht wie mir und die ersten Minuten so vielleicht nicht so ganz euch passen, bleibt dran, bleibt sitzen. Da hat der Hacker mal wieder recht gehabt. Sehr, sehr guter Film, wirklich sehr, sehr guter Film.
Der kommt dann irgendwann, ja.
Ja.
Irgendwann machst du Klick und dann seid ihr drin.
Ja. Und das war dann auch unser Abschluss des gestrigen Tages. Heute, wir sind ja jetzt quasi schon wieder auf dem Weg ins Kino, wenn man so will. Heute ist wieder volles Programm angesagt. Also freut euch schon auf morgen, wenn wir darüber sprechen werden. Wir schauen uns heute Sound of Violence an. Sound of Silence, die Doku über Simon & Garfunkel. Nein, das würde jetzt auch noch passen zum Fantasy-Filmfest. Bloß kein Horror.
Sound of Silence könnte auch der Alternativtitel zu Pix sein.
Das stimmt. Dann, ich freue mich besonders auf Krabs.
Eine schöne
Roger Corman Hommage. After Blue soll auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr interessant sein. Und Lamb schauen wir uns natürlich auch noch an. Und dann läuft ja auch noch Midnight, der koreanische Serienkiller-Thriller, den wir uns ja auch im Vorfeld schon angesehen haben.
Den haben wir schon gesehen, genau.
Genau. Also freut euch auf morgen. Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei uns. Schöne Grüße gehen raus an euch, ans Savoy und ans Fantasy Filmfest. Also, das war's für heute. Ciao.
Bis morgen. Tschüss.